Rainer M. Schießler, die Schießler-Bibel. Kraft für alle Lebenslagen. Gelesen von Frank Streichfuß und Heiner Lenz.
Wir schreiben das Jahr 2021 nach Christi Geburt. Noch immer liegt in sehr vielen Hotelzimmern der westlichen Welt genau ein Buch auf dem Nachttisch. Die Bibel. Falls dir in so einem Hotelzimmer schon einmal sehr langweilig war, hast du sie vielleicht zur Hand genommen und ein bisschen darin geblättert. Die meisten Menschen sind heute allerdings enttäuscht, wenn sie zum ersten Mal einen Blick in das am häufigsten verkaufte Buch der Welt werfen. Die Texte sind unverständlich, veraltet, gestelzt und abgehoben. Weiter weg von unserem modernen Alltag könnte ein Schriftstück kaum sein. Zum Glück gibt es Menschen wie den Pfarrer Rainer Schießler, der die Bibel in die heutige Zeit übersetzt und ihre Texte interpretiert hat. Er ist überzeugt, das, was Jesus seinen Mitmenschen vor über 2000 Jahren vermitteln wollte, ist auch heute noch bedeutsam und aktuell. Und es hat häufig nur wenig mit den Positionen gemein, die die christlichen Kirchen offiziell vertreten. In unseren Blinks zur Schießler-Bibel möchten wir dich einladen, herauszufinden, welche Weisheiten die Bibel für uns heute noch bereithält.
Blink Nummer 1: Kirche auf Abwägen.
Woran denkst du, wenn du das Wort Kirche hörst? Immer weniger Menschen verbinden damit Glaube, Liebe oder Hoffnung. Die Liste der negativen Assoziationen hingegen ist lang. Verkrustete Machtstrukturen, unanständiger Reichtum, die Inquisition, Ablasshandel, Exorzismen, sterbenslangweilige Predigten, am besten noch auf Latein, Sexismus, Fanatismus. Wir könnten noch lange so weitermachen. Für Pfarrer Rainer Schießler ist das traurig, aber auch verständlich. Er ist der Ansicht, dass die Verfehlungen der christlichen Kirchen in den letzten Jahrhunderten und auch heute noch dazu führen, dass wir die Lehre von Jesus Christus aus den Augen verlieren. Jesus war ein Anwalt der armen, einfachen und ausgeschlossenen Menschen. Protz, Prunk, Rechthaberei und Macht waren ihm zuwider. Doch beinahe jeden Tag können wir Beispiele dafür sehen, wie sich die Kirchen von ihrer ursprünglichen Lehre entfernen. Der Apostel Paulus sagte zum Beispiel:
Gottes Tempel ist heilig, und der seid ihr.
Die Menschen, die sich bemühen, ein gutes Leben zu führen, sind heilig, nicht die goldverzierten Altäre und Kanzeln in den Kirchen. Die Ehrfurcht und Bewunderung der Christen sollte den einfachen Menschen gelten, nicht der Amtskirche. Im Sinne Paulus ist jeder Mensch ein heiliger Ort. Vielleicht sogar besonders die Menschen, die unter Vorurteilen zu leiden haben. Jesus war radikal und er war ein Mystiker, ein spiritueller Freigeist. Kein Wunder, dass es den christlichen Kirchen heute schwerfällt, ihn in ihre Lehre zu integrieren. So schrieb Kardinal Josef Ratzinger zum Beispiel 2003, dass sich die Mystik der offiziellen Glaubenslehre unterordnen müsse. Dadurch wird die Kirche zu einem starren Korsett, das die Gläubigen auf ihrem eigenen spirituellen Weg nicht unterstützt, sondern kontrolliert. Der muslimische Mystiker Rumi, der den Derwischorden begründet hat, brachte es auf den Punkt. Er sagte:
Wer Gott liebt, hat keine Religion außer Gott.
Es ist an der Zeit, dass sich die christlichen Kirchen auf ihre Ursprünge zurückbesinnen. Denn das, was Jesus einst gepredigt hat, gibt den Menschen auch heute noch Trost. Es macht ihr Leben reicher und friedvoller. Aus diesem Grund hat der Autor seine Schießler-Bibel veröffentlicht. Mit ihr will er zeigen, dass der ursprüngliche christliche Glaube nahbar, menschlich und hoffnungsvoll ist. Sehen wir uns also an, wie wir in der Heiligen Schrift auch heute noch Trost, Hoffnung und Inspiration für ein besseres Leben finden können.
Blink Nummer 2: Glauben heißt nicht Wissen.
Dieses Sprichwort sagt eigentlich schon alles darüber aus, warum wir heute so viele Probleme damit haben, zu glauben. Wir wollen wissenschaftliche Beweise. Wunder, schwangere Jungfrauen und Himmelfahrten haben in unserer modernen, aufgeklärten Welt keinen Platz. Aber ist das wirklich so? Sind Glauben und Wissen ein Widerspruch? Pfarrer Schießler meint, nein. Glauben und Wissen können sich ergänzen. Der Glaube kann uns dort leiten, wo die Wissenschaft an ihre Grenzen stößt, in moralischen Fragen, aber auch in spirituellen. Und die sind oft ziemlich knifflig. Nehmen wir zum Beispiel einmal den Heiligen Geist. Die meisten wissen, dass Gott als dreifaltig bezeichnet wird. Er ist gleichzeitig Gott, Jesus und der Heilige Geist. Bei Gott und Jesus kommen die meisten noch mit. Aber was zur Hölle ist der Heilige Geist? Und wie kann etwas drei Dinge gleichzeitig sein? Die Bibel ist voller Sinnbilder und Vergleiche. Vielleicht hilft ein Vergleich auch, dieses Konzept zu verstehen. Stell dir vor, du sitzt auf deiner Terrasse und die Sonne scheint dir ins Gesicht. Um dich herum summen die Insekten, die Blumen blühen. Du bist glücklich. Die Sonne ist, genau wie Gott, mehrere Dinge gleichzeitig. Sie ist ein glühend heißer Feuerball mit unvorstellbaren Kräften. Gleichzeitig ist sie aber auch die Energie, die die Blumen blühen lässt und die Bienen summen. Und schließlich spürst du die Sonne auch noch als das wunderbar warme Gefühl auf deiner Haut. Ob du es glaubst oder nicht, zu glauben kann dir Halt, Sicherheit und Trost geben, ganz ohne wissenschaftliche Beweise. Oder, wie Jesus es ausdrückte,
selig sind die, die nicht sehen und doch glauben.
Allerdings hat sich auch der Glaubensbegriff in den letzten Jahrhunderten gewandelt. Wenn es nach der katholischen Kirche geht, bedeutet er oftmals so viel wie: Du musst alles glauben, was der Pfarrer, der Bischof und der Papst dir sagen, sonst ist deine Seele verloren. In der Bibel selbst hatte der Begriff jedoch eine viel selbstständigere Konnotation. Wenn du an Gott glaubst, hast du Vertrauen in deine eigenen Entscheidungen. Jesus forderte die frühen Christen auf, klug zu sein und in der Not sogar einmal Gesetze zu übertreten. Der persönliche Glaube war entscheidend, nicht die offizielle Version. Dabei sollten sich die Gläubigen nur von einer Frage leiten lassen: Was dient den Menschen?
Blink Nummer 3. Wie finden wir Liebe und Heimat?
Das Gefühl, eine Heimat zu haben und geliebt zu werden, ist vielleicht das größte Geschenk, das der Glaube auch heute noch vielen Menschen macht. Im Lukas-Evangelium, im Gleichnis vom Feigenbaum, wird sehr schön beschrieben, wie genau Gott die Menschen liebt. Die Geschichte geht so: Ein Landbesitzer hatte 3 Jahre zuvor einen Feigenbaum gepflanzt. Als er sah, dass er immer noch keine Früchte trug, sagte er zu dem Winzer, der den Boden bewirtschaftete, dass er den Baum fällen sollte. Er sei ja zu nichts nütze. Der Winzer erwiderte:
Lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte.
Genau so sieht Gott die Menschen. Niemand muss perfekt und produktiv sein. Wie der Feigenbaum hat auch jeder Mensch es verdient, mit Liebe umsorgt zu werden. Vielleicht wird er irgendwann die Erwartungen der anderen erfüllen, vielleicht auch nicht. Für Gottes Liebe macht das keinen Unterschied. Ein anderes schönes Bild ist das von dem Hirten, der über seine Herde wacht. Wenn eines der Schafe ausbüchst, wird der Hirte es nicht bestrafen. Er wird es suchen und wenn er es gefunden hat, bringt er es zurück zur Herde. Seine Freude über ein verlorenes und wiedergefundenes Schaf ist größer als die Freude über alle braven Schafe zusammen. Im übertragenen Sinne bedeutet das, dass ein Mensch, der auf den richtigen Weg zurückgefunden hat, bedeutsamer ist als alle frommen Christen, die niemals gezweifelt haben. Kurz gesagt, jeder Mensch kann im Glauben und in Gott Heimat und Liebe finden. Egal, was du in deinem Leben getan hast, egal, ob du zweifelst. Du bist im Glauben willkommen. Übrigens können wir sogar auf der Erde den Himmel finden, und zwar jedes Mal, wenn wir uns selbstlos einem anderen Menschen zuwenden. Wenn du am Bett eines kranken Menschen sitzt und seine Hand hältst, ohne etwas dafür zu erwarten, erschaffst du einen kleinen Himmel. Ebenso, wenn du auf dem Spielplatz ein Kind tröstest, das seine Mutter verloren hat. Oder wenn du einen Menschen, der von der Gesellschaft ausgegrenzt wird, an deinen Tisch einlädst. Vielleicht meinte Jesus ja genau das, als er sagte:
Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe.
Vielleicht meinte Jesus nicht, dass wir alle bald in den Himmel kommen oder das jüngste Gericht bevorsteht. Vielleicht meinte er einfach, dass der Himmel so nah ist, dass wir alle ihn erschaffen können.
Blink Nummer 4. Was bereichert uns?
Zahllose Ratgeber beschäftigen sich heute mit der Frage, wie wir ein erfülltes und glückliches Leben führen können. Die meisten Antworten in diesen Büchern sind allerdings schon mehrere tausend Jahre alt. Ein klassischer Ratschlag lautet zum Beispiel: Finde Ruhe in dir selbst. Besonders in der Weihnachtszeit sollten wir das heute beherzigen, wenn wir vom Shopping zum Abendessen hetzen und dabei auch noch besinnlich sein sollen. Wie unchristlich dieser Weihnachtsstress. Es ist doch die stille Zeit, oder? Von wegen. Als Jesus geboren wurde, waren Josef und Maria zur ersten Volkszählung unterwegs. Es herrschte Chaos pur. Sämtliche Unterkünfte waren ausgebucht, alle waren im Stress. Mitten hinein in dieses Chaos wurde ein Baby namens Jesus geboren. Das ist der Geist der Weihnacht. Selbst im größten Chaos in unserer hektischen Welt gibt es immer die Möglichkeit, Schönheit, Ergriffenheit und stilles Staunen zu finden. Du musst nur genau hinsehen. Eine andere vielbeschworene Geisteshaltung, die unser Leben bereichert, ist Gelassenheit. Nehmen wir dazu kurz einen ungewöhnlichen Blickwinkel ein. Als Jesus ein Kind war, büxte er von zu Hause aus. Seine Eltern suchten ihn verzweifelt überall und fanden ihn schließlich in einem Tempel. Maria sagte zu ihm:
Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?
Es war für Maria und Josef sicher nicht einfach zu akzeptieren, dass ihr Kind ganz anders war als alle anderen. Nur mit Gelassenheit gelang es ihnen. Auch heute noch ein guter Ratschlag für alle, nicht nur für verzweifelte Eltern. Es wird sich alles fügen. In dieser Weltsicht besteht eine Familie nicht aus Kontrolle und Zwang, sondern aus gelassener und achtsamer Liebe. Was könnte moderner sein? Jetzt wird es ein wenig paradox, denn eine weitere Sache, die unser Leben bereichert, ist die Armut. Jesus sagte:
Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes.
Natürlich bedeutet das, dass Gott die Armen und Bedürftigen besonders liebt. Wir können Armut aber auch anders, im übertragenen Sinne, betrachten. Wir häufen oft Reichtum an, um uns zu schützen und uns Sicherheit vorzugaukeln. Das gilt sowohl für materiellen als auch für geistigen Reichtum. Wir sollten allerdings akzeptieren, dass wir am Ende unseres Lebens nichts besitzen. All dein Reichtum ist vergänglich. Dir das zu vergegenwärtigen, bereichert dein Leben.
Blink Nummer 5. Wie gehen wir gut mit Konflikten um?
Kannst du dich an deinen letzten Streit erinnern? Um was ging es denn da? Egal, was der Auslöser war und wie der Streit endete, wir sind sicher, dass die Bibel einen guten Ratschlag für dich gehabt hätte. Es gibt nämlich einige Dinge, die bei Konflikten zwischen zwei Menschen einfach immer funktionieren. Die drei wichtigsten heißen Wahrhaftigkeit, Bescheidenheit und Vergebung. Ohne Wahrhaftigkeit kann kein Streit gelingen. Jesus sagte einmal:
Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen.
Das bedeutet in erster Linie, dass wir nicht lügen sollen. Es steckt aber noch mehr dahinter. Wir sollen keine Vermutungen als Tatsachen ausgeben und unsere Meinung nicht als die einzig richtige darstellen. Gestehe es dir ein, wenn du unsicher bist oder von etwas keine Ahnung hast. Damit machst du schon einen großen Schritt hin zur Lösung jedes Konfliktes. Unverzichtbar ist für das Christentum auch die Tugend der Bescheidenheit. Es existiert für Jesus kein Grund, sich für etwas Besseres oder für überlegen zu halten. Wer gibt dir das Recht, deine Meinung für wichtiger zu halten als die eines anderen? Befreie dich von der Überheblichkeit und du gewinnst Gemeinschaft und Verständnis. Auch Vergebung ist für den christlichen Glauben zentral. Wenn du deinem Gegner vergibst, was er getan hat, legst du damit die Grundlage für eine friedliche Zukunft. In der Bibel wird das zum Beispiel in der Geschichte von der Ehebrecherin deutlich, die nach damaligem Gesetz gesteinigt werden sollte. Jesus sagte zu ihrer Verteidigung:
Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie.
Erinnere dich an diesen Satz, wenn du das nächste Mal jemanden bestrafen willst. Stell dir zum Beispiel vor, eine Freundin hat dich enttäuscht. Dann sucht sie wieder den Kontakt zu dir, aber du willst sie spüren lassen, was sie dir angetan hat, und meldest dich nicht. Das kannst du machen. Christlich ist es aber nicht. Jesus ging sogar noch weiter und sagte in seiner berühmten Bergpredigt:
Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen.
Er war davon überzeugt, dass jeder Mensch Liebe, Respekt, Schutz und Würde verdient. Wenn du auf Gewalt mit Gewalt antwortest, erzeugst du nur Gegengewalt. Wenn du einen Konflikt lösen möchtest, solltest du deinen Gegner als einen Menschen mit Bedürfnissen betrachten. Was braucht dieser Mensch? Das ist die erste Frage, die du stellen solltest, um einen Konflikt beizulegen.
Blink Nummer 6. Wie begegnen wir Fremden und Andersdenkenden?
Das ist eine Frage, die leider Gottes immer noch aktuell ist. Die Bibel hat viele Antworten darauf, wie wir Fremden begegnen sollten. Nehmen wir einmal die allerersten Ausländer, die nach Jesus Geburt auftauchten: die heiligen drei Könige aus dem Morgenland. Wir nennen sie heute Kaspar, Melchior und Balthasar, aber in Wirklichkeit wusste damals niemand, wer sie waren. Niemand kannte ihre Namen und niemand wusste, wohin sie anschließend verschwanden. Vermutlich fragte auch niemand danach. Es waren drei Fremde, die kamen, um dem neugeborenen Jesus ihre Geschenke zu bringen. Wen kümmert der Rest? Diese kleine Geschichte zeigt eine entscheidende Eigenschaft Gottes. Er ist immer auch der Gott der anderen. Es ist unmöglich, ein Monopol auf Gott zu haben. Er schließt die anderen, die Suchenden und die Ungläubigen in seine Gemeinschaft mit ein. In unsere Zeit übersetzt bedeutet das: Selbst wenn du der vorbildlichste Christ der Welt bist, hast du keinen einzigen Grund, auf jemanden mit einem anderen Glauben hinabzublicken. Oder, wie der Apostel Paulus es ausdrückte, Jesus war überzeugt,
dass die Heiden zu demselben Leib gehören und mitteilhaben an der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium.
Ungläubige gehören also dazu. Aber wie sieht es mit Juden und Muslimen aus? Wie sollte ein Christ zu ihnen stehen? Der Theologe und Professor für das Alte Testament, Ottmar Kehl, hat dazu einen sehr schönen Vergleich gefunden. Er sagt, dass alle drei monotheistischen Religionen an Gott als Schöpfer glauben. Sie sind quasi Geschwister. Und Kehl ist sich sicher, dass sich niemand bei Gott beliebt macht, indem er seine Geschwister verachtet. Und wie sieht es ganz allgemein mit Minderheiten aus? Nehmen wir als provokantes Beispiel homosexuelle Menschen. Die haben doch in der christlichen Kirche nichts zu suchen, oder? Von wegen. Jesus hat sein ganzes Leben lang immer wieder Angehörige aller Minderheiten in den Mittelpunkt gestellt. Er wusste, wie schwierig es ist, anders zu sein als die anderen. Er selbst und auch seine Jünger waren zu ihrer Zeit eine Minderheit. Und er sagte zu seinen Jüngern:
Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt.
Er wünscht sich also eine bunte und vielfältige Gesellschaft. Im Prinzip sind wir hier wieder bei der Idee angekommen, auf niemanden herabzuschauen. Arme, Kranke, Fremde, Ausgestoßene. Jesus hat sich für sie alle eingesetzt. Das ist auch heute noch eine gute Richtschnur, oder?
Blink Nummer 7. Alte Antworten auf moderne Fragen.
Spätestens jetzt sollte deutlich geworden sein, dass die Bibel, obwohl sie alt ist, auch Antworten auf ganz moderne Fragen hat. Sehen wir uns doch noch zwei Beispiele aus den letzten Jahren an. Was würde Jesus zum Beispiel zu den Geflüchteten sagen, die jeden Tag versuchen, über das Mittelmeer Europa zu erreichen? Ganz klar, er würde auf der Seite der Geflüchteten stehen. Gott selbst hat Abraham und seinem Volk befohlen:
Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen.
Abraham gilt als Stammvater der Juden, der Muslime und der Christen. Er war ein Wirtschaftsflüchtling, ein Ausländer, der flieht, um der Not zu entkommen. Wer ein guter Christ sein möchte, sollte daher Menschen in Not und Geflüchteten mit Wärme und Barmherzigkeit begegnen, nicht mit Ablehnung und Misstrauen. Eine weitere Streitfrage, die in diesen Jahren vor allem die katholische Kirche erschüttert, ist die nach der Rolle der Frau. Traditionellerweise haben Frauen im Katholizismus weniger Rechte als Männer, weil Gott Eva ja nur aus der Rippe von Adam erschaffen hat. Tja, das stimmt nicht. Es ist eine Konstruktion von Männern, die jahrhundertelang ihre Macht erhalten wollten. Tatsächlich basiert die Geschichte auf einem Übersetzungsfehler. In der Bibel selbst heißt es, dass Gott Eva an der Seite von Adam erschaffen hat. In den frühen Kirchengemeinden waren alle Mitglieder gleichberechtigt. Apostel Paulus drückte es so aus:
Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.
Der Umgang mit den Frauen ist also lediglich ein weiteres Beispiel dafür, wie die Amtskirchen die Bibel und den Glauben so auslegen, dass es zu ihren Interessen passt. Damit verraten sie ihre Ursprünge und tragen letztlich dazu bei, dass ihnen immer mehr Mitglieder weglaufen. Wie schade! Genau solche verknöcherten Machtgedanken sind es, die dazu führen, dass viele Menschen niemals das Glück des Glaubens erleben werden. Wenn wir uns darauf zurückbesinnen, welche Botschaft Jesus eigentlich verbreitet hat, stellen wir fest, dass sie nach wie vor modern ist. Hoffen wir, dass die Kirchen diesen Schatz nicht vergessen.
Das war unsere kleine Sonntagsschule zu dem Buch Die Schießlerbibel von Rainer Schießler. Im Prinzip ist die Kernaussage der Schießlerbibel recht einfach. Fast alles, was uns heute am Christentum abstößt, stammt von den institutionellen Kirchen, die die Botschaft Jesu seit Jahrhunderten in ihrem eigenen Sinne verdrehen. Wenn wir zu den Ursprüngen zurückgehen, stellen wir fest, dass die Bibel eigentlich eine wahrhaftig frohe Botschaft enthält. Das Buch der Bücher, wie die Bibel auch genannt wird, ist sehr lang. Die Seitenzahl variiert zwar je nach Ausgabe, aber so um die 700 Seiten sind es schon. Viel Text, in dem auch viel Weisheit steckt, wenn man sich die Mühe macht, sich in die Gedankenwelt der damaligen Zeit und des Glaubens einzuarbeiten. Natürlich ist auch vieles Interpretationssache. Denkt nur daran, wie unterschiedlich Pfarrer Schießler und die katholische Kirche die Rolle der Frau bewerten. Aber ganz egal, ob du Atheistin bist, auf der Suche nach Spiritualität oder streng gläubig, auf die Grundgedanken der Toleranz, Vergebung und Liebe können sich vermutlich alle einigen. In diesem Sinne, lasst uns frohlocken. Wir hoffen jedenfalls, dass wir dir einen frischen Blick auf diesen sehr alten Text verschaffen konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.